Vis-à-vis.
Matthias Schulz, Ende der Spielzeit, Ende Ihrer Intendanz. Was vermissen Sie jetzt schon?
Der Opa hat ja immer mit Menschen zu tun, mit besonders vielen auch bei manchen Aufführungen. Und natürlich vermisst man so Menschen am meisten, muss man sagen. Wir haben ja da jetzt wirklich 7 Jahre hinter uns, die sehr, sehr unterschiedlich waren, wo man mit einem Team viel erlebt hat, durch viel gegangen ist. Und am meisten vermisst man dann schon die Menschen.
7 Jahre, eine durchaus unruhige Zeit. Am Anfang war der Umzug zurück hier an die Linden. Dann gab es Streit um Barenboims Führung. Es gab Corona, es ging um Nachfolgeregelungen und es gab auch Demonstrationen gegen Anna Netrebko. Das sind jetzt alles nicht künstlerische Bereiche. Wie würden Sie die 7 Jahre überschreiben?
Jetzt kann ich jedenfalls Krise. Aber alles, was Sie so beschrieben haben, zeigt ja auch so ein bisschen diese Kraft, die in dieser Institution liegt. Also ich habe von Anfang an diesen Hauptstadteffekt sehr klar wahrgenommen, dass man einfach merkt, dass man an dieser Institution auch viele gesellschaftlichen Entwicklungen spürt und dass auch viel daran abgearbeitet wird. Und dass wir dann in vielerlei Hinsicht auch beispielgebend sind, auch relevant sind. Und ich hoffe, wenn man das so beschreiben kann, dass wir als Kulturinstitution geschafft haben, für die Gesellschaft relevant zu sein, dann wäre ich schon sehr glücklich.
Nun arbeitet ein Opernhaus sehr langsam im Verhältnis zu anderen Kulturinstitutionen oder auch zur öffentlichen Debatte. Machen wir das mal konkret. Wo haben Sie gemerkt, es hat Impulse gegeben der gesellschaftlichen Debatte, die Sie haben aufnehmen können hier im Haus? Oder wo haben Sie auch etwas als Opernhaus in die Gesellschaft hineingetragen?
Es ist richtig, dass die Opernstoffe, die sich ja oft mit so, ich sag mal, psychologischen Extremzuständen, menschlichen Ausnahmesituationen beschäftigen, dass das oft abstrakter ist und gar nicht so konkret auf aktuelle Stimmungen, schon gar nicht auf Parteipolitik oder Ähnliches Bezug nimmt. Aber um jetzt einfach ein aktuelles Beispiel zu nehmen, wir hatten ja gerade die Premiere von Chovančina. Die war geplant in 2020, schon im Frühsommer. Es war dann wegen der Pandemie, hat das nicht geklappt. Es ist ein russischer Stoff, wo einem sozusagen auch Imperialismus aufs Unangenehmste vor Augen geführt wird, wo auch sozusagen eine Gesellschaft, die vom Suff und vom Aberglauben geprägt ist, aber auch gleichzeitig von einer hohen Leidensfähigkeit vorgeführt wird. Das ist schon ein sehr, sehr heftiger Stoff. Natürlich ist dann in der Zwischenzeit dieser Krieg ausgebrochen gegen die Ukraine. Und natürlich hat es dann plötzlich Rückkopplungen, wie man so ein Stück liest. Und natürlich haben wir uns mit Klaus Guth dann auch nochmal besprochen, was muss verändert werden, damit das wirklich auch in richtiger Weise vor Augen geführt wird, dieser Stoff. Ich glaube, der hat jetzt noch mehr Aktualität bekommen. Ich glaube, dieser Ansatz, das auch historisch zu sezieren aus der Zukunft heraus, das hat natürlich jetzt schon noch mal eine ganz andere emotionale Wucht. Und das ist doch auch interessant, wie sozusagen aktuelle politische Zustände auch die Aufnahme, die Rezeption eines solchen Werkes beeinflussen.
Sie haben ja immer wieder sich auch Gedanken gemacht, wie kann eigentlich die Oper im 21. Jahrhundert weiter relevant bleiben? Oper ist ja auch eine teure Kunstform. Was ist das Patentrezept, damit sie überleben kann?
Ich glaube, wir haben immer wieder versucht, neue Stoffe zu machen und dann auch haben 3 große Aufführungen auf der Bühne gemacht mit Violetta Schnee, mit Sleepless, jetzt mit Melancholie des Widerstands. Und es waren immer Opern, wo wir erstmal, ich sag mal, Librettisten, Komponisten, Regisseur, teilweise auch schon Dirigent, also am Tisch saßen und sich Gedanken gemacht haben, wie sollte Musiktheater aussehen, dass einfach in dieser Kunstform alles ineinander greift. Patentrezept war schon immer und wird auch bleiben, einfach, dass man sich emotional an Figuren haften kann. Und da ist vielleicht auch manches in zeitgenössischen Musik auch, manchmal hat man so den Eindruck, dass die Struktur noch wichtiger geworden als die Emotion. Und man spürt einfach, in der Oper muss diese Balance besonders perfekt sein. Und wenn man sich an Figuren heften kann, sich mit ihnen identifizieren kann, mitleiden kann, das wird immer ein Patentrezept bleiben.
Sie haben eben gerade schon Violetta Schnee und Sleepless angesprochen. Es ist natürlich auch eine Entscheidung, und zwar eine Entscheidung der Intendanz, zu sagen, wir machen jetzt nicht einfach eine Uraufführung und die läuft dann viermal, sondern wir nehmen das in einer späteren Spielzeit wieder auf. Das haben Sie bei beiden Werken gemacht, um auch zu sehen, hat sich das inzwischen rumgesprochen, hat sich das auch für die Musiker entwickelt.
Ich glaube, für uns als Opernbetrieb ist es ja unglaublich wichtig, nicht zum Museum zu werden. Das heißt, wir müssen alte Werke neu beleuchten, immer wieder neue Konstellationen finden. Und gleichzeitig müssen wir aber auch neue Stoffe entwickeln. Da braucht es auch so ein bisschen diesen langen Atem, vielleicht auch so ein bisschen diesen missionarischen Eifer im besten Sinne, Leute davon zu überzeugen. Das sind ja, man weiß dann noch wenig über die Werke und es ist dann, muss man mehr kommunizieren, man muss sozusagen mehr Leute direkt ansprechen, hier zu uns zu kommen, sich davon begeistern zu lassen. Und diesen langen Atem braucht es unbedingt und es braucht auch in so einem Opernhaus einfach die richtige Balance zwischen altem und neuen Stoffen. Einfach so diesen richtigen Motor zu haben, auch den richtigen Blick in die Zukunft, das war mir schon immer enorm wichtig.
Und wir könnten eine lange Liste machen von heute berühmten Werken, die alle bei der Premiere durchgefallen sind. Niemand ist eine Insel, auch die Staatsoper nicht. Sie stehen natürlich sozusagen in Ranking-Geschichten mit anderen großen Häusern dieser Welt, mit den anderen Opernhäusern in Berlin und mit all den Angeboten kultureller und Freizeitaktivitäten in dieser Stadt. Wenn Sie mal diese 7 Jahre sich anschauen, wo sind Sie denn im Ranking Ihrer eigenen Ansicht nach gewachsen und wo sagen Sie, oh, da bleibt sehr viel noch zu tun?
Wir haben ja, das muss man sagen, Sie sprachen es vorher an, so diesen Wiedereinzug gehabt, ja, dass man in so ein Haus kommt, das einfach schlicht nicht fertig war und das von der Anlage her immer ja so ein bisschen geblieben ist, wie es Friedrich der Große sich damals erdacht hat vor 280 Jahren. Also die Außenhaut ist immer gleich geblieben. Es ist einfach eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, klar zu machen, das ist eine Oper von heute. Da sind zwar 6 Säulen vorne draußen, aber es ist kein Gefängnis. Man kommt rein und auch wieder raus. Und ich glaube, dass wir in der Hinsicht, dass man sich da öffnet, ja, dass wir gerade im Jugendbereich da vieles gemacht haben, um auch jüngere Generationen anzuziehen, dass dieser Weg aber unbedingt weitergehen muss. Das Haus ist nicht automatisch transparent und von außen sichtbar, was drinnen passiert. Und dafür muss man wahnsinnig viel tun. Was wir, glaube ich, schon sicherstellen konnten, ist einfach, dass das ein Haus von höchster szenischer und inszenatorischer Qualität ist. Also was man auf der Bühne sieht, dass das schon eine gewisse Benchmark ist in unserem Bereich, was auch wirklich weit über Berlin hinaus sichtbar ist. Und wir sind bei jeder Premiere auch da international besprochen worden. Und das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Und da ist es mir eben auch wichtig zu zeigen, eine Stadt wie Berlin braucht so eine Institution mit Spitzenleistungen. Dafür braucht es bestimmte Voraussetzungen. Und ich sage auch immer, die Breite braucht die Spitze, damit sozusagen, wir haben versucht, mit Musikschulen da zusammenzuarbeiten, haben versucht, multiplikativ in die Stadt hineinzuwirken. Und man braucht sich da gegenseitig. Und da ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, da haben wir, glaube ich, viel gemacht, aber das muss unbedingt noch weitergehen.
Und Sie brauchen natürlich Menschen, die auch, sagen wir mal, den nicht-opernaffinen vom Namen her bekannt sind. Das war zum Beispiel Daniel Barenboim. Nun ist die Ära Barenboim zu Ende. Es fängt eine neue Ära an. Welche Rolle spielen heute solche Persönlichkeiten noch für ein Haus wie die Staatsoper?
Zunächst mal ist es so, dass Daniel Barenboim hat hier über knapp 30 Jahre hier für diese Institution wahnsinnig viel getan. Das Haus, die Institution hat sehr von ihm profitiert und auch ich persönlich. Stück für Stück war es aber auch meine Aufgabe, hier im Haus Kräfte zu stärken, die vielfältig sind. Und wir haben ja, glaube ich, dann von der Barockoper bis zur zeitgenössischen Oper ein Jugendprogramm, auch in dieser Serie Linden 21, wo wir mehr experimentelles Musiktheater machen, sehr, sehr viele Kräfte gestärkt, die einfach diese ganze Institution breit tragen. Und das war mir auch enorm wichtig. Wir haben jetzt schon die erste Spielzeit ohne Generalmusikdirektor jetzt gehabt oder eine Spielzeit, die Spielzeit 23/24. Und die war mir schon sehr wichtig, dass man nochmal merkt und sieht, dass da nichts hinten runterfällt. Ja, wir haben zum Beispiel bei den Abo-Konzerten der Staatskapelle jetzt einfach 8 unterschiedliche Dirigenten gehabt. Auch eine Dirigentin hatten auch, wenn man die ganze Oper mit dazu nimmt, 7 Dirigentinnen im Programm. In so einer Situation steckt da auch immer eine große Chance. Der Verkauf der Abo-Konzerte war so gut wie nie. Ich glaube, es gab viele tolle neue Begegnungen, die für die Zukunft auch für die Staatskapelle sehr wichtig sind. Ich glaube, dieser Effekt, dass einzelne Künstler unglaublich viel Aufmerksamkeit auf sich vereinen, das wird abnehmen. Die ganze Gesellschaft ist diverser geworden und auch die Aufmerksamkeit ist diverser geworden. Und ich glaube, dass man da auf jeden Fall schauen muss, wirklich möglichst breit aufgestellt zu sein, dass man auch wirklich in breiter Hinsicht viele Künstler am Haus hat, die das auf ihre Schulter nehmen und dass das eben nicht von Einzelpersonen abhängt. Das wäre sehr, sehr schwierig. Und freue mich aber auch, dass ja im Jahr 2022 doch in meiner Zeit auch dieser Grundstein gelegt werden konnte, dass jetzt Generalmusikdirektor Christian Thielemann geworden ist, der ja in gewissen Repertoire so eine unglaubliche Kraft für diese Institution mitbringt. Und wenn es einfach gut eingebettet wird, dann kann es eine sehr beglückende Beziehung auch für die nächsten Jahre für die Staatsoper werden.
Sie waren vorher in Salzburg. Sie gehen jetzt nach Zürich ans Opernhaus ab der Spielzeit 25/26, aber die wird ja jetzt im Grunde genommen schon vorbereitet. Sind das weniger fordernde Städte als Berlin?
Ich würde mal sagen, ja und nein. Also Berlin, muss ich schon sagen, jetzt gerade in dieser besonderen Phase, war sehr herausfordernd. Es ist politisch viel passiert, es ist gesellschaftlich viel passiert, es ist in der Institution ja viel passiert. Und in so einer gewissen Weise darf es einen kleinen Ticken ruhiger werden. Aber ich muss sagen, zum Beispiel Salzburg oder sowas, wer das kennt, das ist auch so ein Hochdruckkessel der Kultur, wenn ich es mal so sagen darf, wo ich schon auch eine unglaublich intensive Zeit hatte. Und auch in Zürich gilt es jetzt einiges loszumachen. So diese Institution auch herauszufordern, auch im besten Sinne an die Ränder zu treiben, um da Spitzenleistungen weiterhin zu sichern und noch den einen oder anderen Schritt weiterzugehen. Also wird es auch dort nicht langweilig werden.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.